Wanda, wie schaffst du es in deinem Alltag als Mama, deine Routinen und deine eigene Praxis zu priorisieren? Hast du manchmal auch einfach keine Lust auf Yoga und Meditation? Und falls ja, hast du Strategien, deinen inneren Schweinehund zu überwinden? Wie ist euer Abstillprozess verlaufen? Mein Sohn ist ähnlich alt wie deiner und ich merke, dass dieses Thema sehr viel mehr Raum einnimmt, als ich gedacht habe. Wie kann ich tantrisches, traditionelles Hatha-Yoga praktizieren, was sehr stark von Männern geprägt wurde, und gleichzeitig meine Weiblichkeit und meinen Zyklus ehren? Diese spannenden Fragen habt ihr mir gestellt und ich gehe in der Reihe Ask Me Anything auf eure Fragen ein. Ask Me Anything ist eine neue Idee und Podcast-Reihe, in der wir immer wieder die Möglichkeit haben, in Interaktion zu treten. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, eure Fragen zu beantworten und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Hören der ersten Folge von Ask Me Anything. Willkommen beim Wonderful Podcast Yoga Beyond the Asana. Ich bin Wanda Badwal. Ich freue mich, gemeinsam mit dir die faszinierende Welt des Yoga, der Spiritualität und persönlichen Weiterentwicklung zu entdecken, zu hören und zu erfahren, wie wir mehr Liebe, Balance und Erfüllung in unserem täglichen Leben integrieren können. Schön, dass du hier bist. Hey, 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 da sind wir wieder. Schön, dass du da bist. Schön, dass ich wieder da bin. Ich musste leider krankheitsbedingt ein bisschen pausieren. Mich hat's voll niedergestreckt mit Corona, Runde 2, ding, ding, ding. Es war auch diesmal nicht schön. Einige von euch haben es sicher auch schon ein-, zweimal oder sogar dreimal gehabt. Und trotz oder auch ohne Impfung ist es ja eigentlich fast egal, ob man geimpft ist oder nicht. Es erwischt einen ja trotzdem. Bei jedem wirkt es natürlich anders. Bei mir war es wirklich wie eine heftige Grippe. Einmal so durch den ganzen Körper durch. Gliederschmerzen, Kopfschmerzen, Halsschmerzen, Husten, Schnupfen. Also einmal voll durch. Ich habe noch so ein bisschen eine belegte Stimme. Vielleicht hört man es auch noch. Aber ich wollte es mir nicht nehmen lassen, jetzt wieder in den Podcast einzusteigen. Ich habe euch nämlich sehr vermisst. Heute mit einer ganz besonderen Folge. Jede Folge ist irgendwie besonders. Aber diese hier, ganz versprochen, ist sehr besonders. So eine Folge gab es hier noch nicht. Aber bevor wir einsteigen, lass uns einen kurzen Moment gemeinsam Achtsamkeit praktizieren. Du kannst mitmachen, diese kleine Übung in deinem Alltag, ganz egal, wo du gerade bist, ob du nebenbei was kochst, aufräumst, auf dem Weg zur Arbeit bist. Du kannst die Übung mit geöffneten Augen machen oder auch mit geschlossenen Augen. Und dann lade ich dich ein, mit mir 3 tiefere Atemzüge zu nehmen. Atme mit tief ein durch die Nase und dann durch den geöffneten Mund lass los. Lass die Schultern sinken. Atme ein und aus. Und mit der Ausatmung lande noch ein kleines bisschen mehr da, wo du gerade bist. So als könntest du jetzt und hier Wurzeln schlagen. Für einen Moment pausieren. Nimm einmal ganz bewusst den Kontakt wahr mit der Unterlage, mit der Erde, auf denen vielleicht deine Füße stehen, vielleicht der Stuhl oder die Couch, auf der du sitzt. Und erlaub dir noch ein kleines bisschen mehr nachzugeben in diesen Kontakt. Spüre die Kleidung auf deiner Haut, die ganz spezifische Textur der Kleidung, das Gewicht der Kleidung. Spür deinen Körper in diesem Moment. Wie fühlt sich dein Körper an? Atme gerne einmal ein bisschen tiefer ein und aus in deinen Körper. Ist dein Körper gerade wach? erfrischt, energetisiert, vital oder ein bisschen müde, verspannt oder irgendwas dazwischen. Dann kannst du jetzt und hier vielleicht ein kleines bisschen Anspannung gehen lassen. Dann richte auch einmal die Aufmerksamkeit in deine Umgebung, wo du gerade bist. Lausche einmal, was kannst du hören? Was für Geräusche kannst du wahrnehmen? Vielleicht vorbeifahrende Autos, das Zwitschern der Vögel, Stimmen von Menschen, Hundegebell. Atme ein und atme aus. Wahrnehmen, was auftaucht, ohne das zu bewerten als gut oder schlecht. Einfach nur wahrnehmen. Und wie ist die Temperatur der Luft in diesem Moment? Ist sie kühl, frisch? Oder ist der Raum, in dem du dich befindest, eher warm? Ist die Luft eher dicht? Und wenn du die Augen geschlossen hast, dann öffne jetzt ganz sanft die Augen und nimm einmal wahr, was du sehen kannst. Welche Farben kannst du sehen? Welche Form? Und mit all dem, was du wahrnehmen kannst, was du sehen kannst, hören kannst, fühlen kannst, atme dich genau dahin, wo du jetzt bist. Du im Zentrum von all dem, was dich umgibt. Zentriere dich ins Jetzt. Atme noch 2-3 Mal tiefer ein und aus. Lass nochmal ganz bewusst Anspannung gehen. Fühl dich präsent, offen und entspannt. Schön, dass du da bist. Yay, ich freue mich so sehr, dass du hier bist. Ich freue mich so sehr, dass ich jetzt hier bin. Ich habe euch sehr vermisst, diesen Podcast sehr vermisst. Ich muss sagen, es ist wirklich eines der Dinge in meinem Leben, eines der Projekte, was ich tue, was mir so sehr am Herzen liegt, was ich so sehr liebe und mir auch ganz viel Energie schenkt. Ich liebe den Podcast so sehr, weil er eine ungefilterte Möglichkeit ist, mit euch zu kommunizieren, das zu teilen, wofür ich brenne, meine Erkenntnisse, mein Wissen mit euch zu teilen und das mit ein bisschen mehr Zeit und Raum. Social Media, Instagram-Posts sind sehr beschränkt auf, ich glaube, 2200 Zeichen. Das ist relativ wenig Platz für häufig große Themen und Fragen, die wir hier im Podcast bewegen. Heute, ihr Lieben, mit einer ganz besonderen Folge, nämlich Ask Me Anything heißt diese Folge. Also frag mich, was auch immer. Ich habe euch auf Social Media gebeten, mir per Sprachnachricht eine E-Mail zu schicken mit eurer Stimme. Das heißt, heute hörst du vielleicht hier deine Stimme bei mir im Podcast. Viele Nachrichten haben mich erreicht, viele Fragen von euch. Querbeet, also begonnen von Yoga, Asana-Praxis, eigene Praxis, tantrische Philosophie, mein Leben hier in Portugal, der Abstillprozess, eigene Themen, mit denen ihr gerade euch beschäftigt, mit denen ihr hadert. Also da war ganz, ganz viel bunt Gemischtes dabei. Es hat mir unheimlich viel Freude gemacht, euch zu hören. Ich fand das eine ganz, ganz tolle Idee, ja, euch einfach auch mal hier im Podcast zu Wort kommen zu lassen, mit euch sozusagen direkt zu kommunizieren und eure Fragen hier zu beantworten. Und das ist der erste Teil von Ask Me Anything, denn ich habe mir schon gedacht, es wäre total cool, wenn es nochmal so eine Folge geben würde. Das heißt, falls du nach dieser Folge dich inspiriert fühlst und Lust hast und sagst, Wanda, ich möchte dir auch eine Frage stellen, dann kannst du sie mir auf jeden Fall noch zuschicken. Es ist noch nicht zu spät. Okay, ich würde sagen, lass uns beginnen mit der ersten Frage. Ich freue mich.
Hi Wanda, da spricht die Natascha. Oh, ich habe da eine ganz besondere Frage an dich. Und zwar, du bist jetzt auch schon seit einem Jahr Mama. Und wie schaffst du das mit deinen Routinen? Also ich eröffne ja jetzt bald das Studio kommenden Sonntag und ich merke einfach, ich bin immer so unausgeglichen und gar nicht mehr, wie soll ich sagen, so authentisch, wie ich gerne sein möchte. Gerade was den Bezug zu meinen Kindern angeht. Und das ist das, was mich eigentlich am allermeisten belastet, abends zu wissen, okay, heute habe ich es wieder nicht geschafft, dass ich Ruhe bewahre, weil ich halt auch jetzt gar nicht so viel zu irgendeiner tollen Praxis komme. Zumindest morgens nicht, abends dann schon. Aber wichtiger wäre für mich eigentlich morgens, einfach um den Tag klar zu starten. Und ich wollte dich fragen, wie du das machst. Also dir wird es jetzt, denke ich mal, schon ähnlich gehen. Wobei meine sind jetzt 6 und 3 Jahre fast. Aber trotzdem, wie schaffst du das, dass du morgens, also sind die dann, ist er dann neben dir, Bodhi, und du machst es halt so halb? Oder wie schaffst du das, diese Zeiten für dich zu nehmen? Also generell so das Yoga-Studio, Yoga, deine eigene Praxis und die Balance zu finden, dass du auch für dein Kind da bist. Vielleicht hast du da irgendwie Tipps. Ja, super. Mach's gut.
Liebe Natascha, vielen Dank für deine Frage und vor allem auch für das Teilen aus deinem Leben als Mama, als Studiobesitzerin. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu diesem mutigen Schritt, ein eigenes Yoga-Studio, so wie ich das rausgehört habe, zu eröffnen. Ich hoffe, ihr hattet einen ganz tollen Eröffnungstag. Ja, erst einmal, liebe Natascha, und auch alle anderen Mamas da draußen, ich möchte euch einfach einmal anerkennen für die Leistung, die ihr jeden Tag bringt. Ja, ich glaube, dass wir Frauen das viel zu selten tun. Also ganz generell, ob wir Mama sind oder nicht, uns einfach mal selbst auf die Schulter klopfen. Ich lade dich jetzt einmal ein, das zu tun. Ja, dir zu sagen, hey, you're doing great. Ja, du machst es gut. Du gibst dein Bestes jeden Tag. Und ja, als Mama, die ganz viel auf dem Zettel hat, die unterschiedliche Rollen zu bewerkstelligen hat, als jetzt Studiobesitzerin, ja, als arbeitende Mama, auf den unterschiedlichen Ebenen, die unterschiedlichen Bedürfnisse und Anforderungen, die da an uns herangetragen werden, die zu bewerkstelligen, das ist eine große Leistung. Ja, das möchte ich erst einmal anerkennen. Und ich glaube, das ist ein dauerhaftes Herausfinden, ein dauerhafter Work in Progress ist für uns als Eltern, als Mama rauszufinden, wie geht denn das? Also wie geht denn das, allen Bedürfnissen gerecht zu werden, vor allem auch unseren eigenen Bedürfnissen? Wie geht es, die Balance zu finden, unseren eigenen Energietank zu füllen, zum Beispiel mit einer täglichen Yoga-Praxis, mit Morgenroutinen, mit Abendroutinen und gleichzeitig den Bedürfnissen meiner Kinder gerecht zu werden, den Bedürfnissen meines Partners, meiner Arbeit, ja, all die unterschiedlichen Projekte unseres Lebens. Und das ist eine dauerhafte Herausforderung. Also, und ich glaube, es hilft sich das dessen bewusst zu sein, dass es ein dauerhafter Balanceakt, ein Prozess ist. Und Balance ist ja, ne, wir stellen uns das häufig auch so als sowas Statisches vor. So, jetzt habe ich die Balance erreicht, zack, Haken dran. Nein, aber es ist ein dauerhafter Prozess. Und natürlich müssen wir den auch immer wieder anpassen, je nach Entwicklungsstufen unseres Kindes. Ja, mein kleiner Sohn ist erst 1 Jahr alt. Und gerade natürlich in den ersten Jahren sind wir als Eltern, als Mama noch mal mehr gefragt. Und das wird dann, ne, wenn sie vielleicht in den Kindergarten gehen, in die Schule kommen, dann natürlich zunehmend werden wir vielleicht weniger gebraucht und es eröffnen sich Freiräume. Und trotzdem, ja, sind wir natürlich gefragt und gebraucht als Eltern. Und ich glaube, da dürfen wir immer wieder neu austarieren. Ja, wo sind meine Kinder gerade? Wie viel brauchen sie mich gerade? Wie viel bin ich da gefordert? Und wie viel kann ich auch Raum für anderes schaffen in meinem Leben? Du hast mich ja gefragt, wie schaffst du das, Wanda? Deine tägliche Praxis. Ja, schaffst du es jeden Tag auf die Matte? Wie sieht das bei dir aus? Erst einmal muss ich sagen, dass mein Partner und ich wirklich eine privilegierte Situation haben. Privilegiert in Anführungsstrichen, weil wir haben uns das auch selbst so erarbeitet und selbst so kreiert, dass wir beide selbstständig sind. Ich weiß, es ist nicht für alle was, selbstständig zu sein. Das bringt natürlich auch viele Risiken mit sich. Und dafür muss man ein bisschen der Typ sein. Aber das bringt bei uns natürlich die besondere Situation, dass mein Partner viel zu Hause ist. Wir beide von zu Hause aus arbeiten können und wir uns dadurch eben auch die Babycare, also das Kümmern um unser Kind, auch sehr gut aufteilen können. Ja, das heißt, im Moment ist es so, dass er morgens zum Beispiel häufig den Kleinen hat, sodass ich Zeit für meine Praxis habe. Du hast mir ja gefragt, ob ich das könnte, wenn er nebendran sitzen würde. Ich muss sagen, bevor ich ein Kind hatte, hatte ich diese romantische Idee, dass ich dann Yoga mache und er ist so nebenbei. Das kommt, glaube ich, wenn er ein bisschen älter ist. Ich bin davon überzeugt, ja, dass wir das Kindern beibringen können, auch still zu sitzen, zu atmen und zu sagen, jetzt meditieren wir, jetzt machen wir mal beide die Augen zu. Ja, vielleicht nicht lange, vielleicht können die das nur 1 Minute oder so. Aber ich glaube schon, dass wir das Kindern beibringen können. Aber natürlich ist es so, dass wenn unser Kind dabei ist, ganz egal, wie alt sie sind, dass unsere Aufmerksamkeit geteilt ist und wir nicht so sehr bei uns sind, sondern mehr beim Kind und die ganze Zeit schauen, ja, jetzt im Moment zum Beispiel im Krabbel-Entdeckungsalter, Laufen-Lernalter bei meinem Sohn, da müsste ich die ganze Zeit schauen, dass er hier nicht das komplette Möbeljahr runterreißt, ne? So meinen kompletten Altar abfegt. Und dann könnte ich mich gar nicht konzentrieren, ja. Und dann kann ich es dann ehrlicherweise auch gleich lassen mit der Meditation, weil ich ja gar nicht in diesen Zustand kommen würde, weil ich nur eigentlich bei ihm wäre, ne? Bei ein bisschen älteren Kindern mag das vielleicht gehen dann. Also ich bin gespannt. Ich werde es auf jeden Fall weiter auch versuchen, wenn er ein bisschen älter ist, ihn auch ein bisschen in meine Praxis zu integrieren. Aber natürlich hat die Praxis dann eine andere Qualität, wenn mein Kind dabei ist. Und das kann auch wunderschön sein, aber es ist natürlich ein bisschen was anderes. Und was ich auf jeden Fall merke und auch allen Eltern wünsche, ist, dass sie sich Unterstützung holen. Ja, ganz egal, ob sie selbstständig sind oder nicht selbstständig sind und auch allen Mamas. Das heißt, wirklich das Geld zu investieren in eine Babysitterin, Babysitter, Tagesmutter, also sich da Unterstützung zu holen, um sich Freiräume zu schaffen. Ja, das muss ja nicht lang sein, aber einfach für ja 1-2 Stunden. Wir wissen schon als Mama, was man in 1-2 Stunden machen kann. Ja, auf einmal hat man wahnsinnig viel Zeit, um sich diese Freiräume zu schaffen. Das würde ich so ganz generell, würde ich das immer empfehlen, zu sagen, spar nicht an dieser Stelle, dann spar lieber irgendwie an einem anderen Punkt in deinem Leben, aber gönn dir selbst diese Freiräume. Und ja, Kinder finden es in der Regel auch toll, andere Menschen um sich herum zu haben. Ja, ihr kennt diesen Spruch, man braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen. Also andere tolle Menschen, die andere Einflüsse, Inspirationen mitbringen. Das wäre auf jeden Fall etwas, was ich immer allen Eltern sagen würde, hol dir Unterstützung, hol dir Support. Wenn man natürlich die Familie drumherum hat, wir leben in Portugal, wir haben nicht unsere Familie drumherum, ne? Deswegen sind wir auf eine Babysitterin angewiesen. Oder eben ein Au-pair-Mädchen, oder aber wenn man die Familie drumherum hat, natürlich auch Schwestern, Brüder, Tanten, Onkel, Eltern, dann ist es natürlich auch ganz großartig, wenn man sich diesen Support holen kann. Vielleicht sind die aber nicht bereit, morgens um 6 Uhr bei dir auf der Matte zu stehen. Das kann natürlich sein. Da muss man vielleicht einen guten Deal finden. Aber lass uns nochmal zurückkommen zu deiner Praxis, Natascha, weil du hast recht. Es wäre wichtig, dass du morgens diese Zeit für dich hast, um dich zu zentrieren, um aus einem vollen Gefäß schöpfen zu können. Denn ja, es klingt so, du bist ja auch Yogalehrerin. Und wie du sicher weißt, unsere eigene Praxis ist die Ressource für unseren Unterricht und ist auch dein Energietank, den du auffüllst. Und seitdem ich Mama bin, weiß ich umso mehr, wie wichtig es ist, unsere eigene Energie, unseren eigenen Energietank zu priorisieren und aufzufüllen. Denn wir können nicht aus einem leeren Glas schöpfen. Ja, das weißt du, glaube ich, auch. Das heißt, ich wünsche mir sehr für dich, Natascha, dass du dich selbst und deine Energie priorisierst, weil auf Dauer ist das sehr viel. Ja, also ich finde es toll, dass du so mutig deine Träume verwirklichst. Aber gleichzeitig ist es so wichtig, dass wir auf uns achten, damit wir nicht ausbrennen. Ja, das heißt, schau doch mal, ja, das wäre jetzt so mein Tipp an dich, schau doch mal, kannst du vielleicht abends 10 Minuten früher ins Bett gehen. 10 Minuten reichen schon. 10 Minuten, Viertelstunde früher ins Bett gehen. 10 Minuten früher, weiß ich nicht, das Buch zur Seite legen oder die Serie ausmachen, was auch immer du abends noch machst, für dich, wenn die Kinder im Bett sind. Oder vielleicht gehst du sogar mit den Kindern ganz brav ins Bett. Die meisten Eltern tun das nicht, ja, sondern sagen, jetzt habe ich nochmal Zeit für mich. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, finde ich, und auch wichtig, ja, dass wir nochmal diesen Moment haben, so Kinder schlafen, jetzt Zeit für mich. Aber vielleicht kannst du 10 Minuten früher ins Bett gehen und dafür 10 Minuten, Viertelstunde früher aufstehen. Das wäre so mein Tipp an dich. Und wenn es wirklich nur diese 10 Minuten sind morgens, ja, das reicht schon, dass du dich hinsetzt, es ist noch dunkel, die Kinder schlafen noch, alles ist ruhig und du dir einfach diesen Moment nimmst, wirklich noch kein Handy in die Hand nehmen, kein Laptop aufklappen, sondern einfach nur dich in Stille hinsetzen, sei es, dass du dich wirklich nur auf die Couch setzt oder ins Wohnzimmer, vielleicht eine Kerze anmachst für dich und einfach bewusst atmest, ja, ganz simpel, dich auf den Atem fokussierst, vielleicht eine einfache Pranayama-Praxis, Nadi Shodhana, eine balancierende Praxis oder Samavritti, oder einfach nur in Stille sitzen, ja, und für dich sein, atmen. Ja, das wäre so mein Tipp für dich. Schenk dir diese Zeit, sei dir so wichtig. Und ich glaube, wenn wir Mama, wenn wir Eltern werden, ist es die Einladung für uns auch, unseren Perfektionismus loszulassen. Unsere Idealvorstellung loszulassen davon, wie wir uns unsere Praxis vielleicht wünschen würden. Ja, also das heißt auch natürlich vielleicht eine Zeit, und das heißt ja nicht, dass es nicht wieder kommen kann, aber jetzt gerade, es klingt so, du hast viel auf dem Zettel, ja, dann das zu machen, was möglich ist, anstatt sich darüber zu ärgern, was nicht möglich ist. Ja, also dich nicht darüber ärgern, dass du vielleicht gerade keine Zeit hast für eine 60-Minuten-Praxis oder sogar eine halbe Stunde zu viel ist, ja, weil es einfach gerade nicht geht. Und das ist okay. Und dann einfach anzupassen an die Anforderungen deines Lebens, deine Praxis dementsprechend anzupassen und zu sagen, okay, ich hab nur 10 Minuten heute Morgen, aber diese 10 Minuten, die schenke ich mir. Und da das wirklich zu priorisieren, alles aus der Hand zu legen, wirklich, ich empfehle dir, ganz strikt zu sein, ja, kein Handy, nichts vorher, sondern wirklich du atmen, vielleicht hast du noch 2-3 Minuten, möchtest noch was aufschreiben, journalen, eine Absicht für den Tag kreieren, klaren Geist kreieren und dann aus dieser Zentrierung, aus dieser Fülle heraus in den Tag zu gehen. Und ich bin mir sicher, wenn du das machst, ja, schick mir doch mal eine Nachricht in 1-2 Wochen. Wie ist es dir ergangen? Wenn du das mal 1-2 Wochen machst, wirklich ganz, sag ich mal, ganz diszipliniert, liebevoll diszipliniert mit dir selbst bist, dir diese Zeit schenkst, dann würde ich gerne hören, wie geht es dir nach 1-2 Wochen? Und ich bin mir sicher, du fühlst dich auch im Laufe des Tages zentrierter, balancierter, weniger reaktiv, mehr in der Balance. Also ich bin gespannt, liebe Natascha, hier kleine Hausaufgabe für dich. Ich hoffe, du freust dich und schreibst mir einfach an office@vannabadwal.com in 1-2 Wochen, wie geht's dir, wenn du dir morgens diese 10 Minuten schenkst. Ja, und vielleicht an dieser Stelle, weil das werde ich auch immer wieder gefragt, warum denn lieber morgens praktizieren als abends? Ich habe aber abends viel mehr Zeit. Es ist natürlich nicht dogmatisch zu sehen, ja, wir müssen immer morgens praktizieren, wenn es halt mal nicht anders geht und du hast abends Zeit, dann ja besser abends zu praktizieren als gar nicht. Es ist aber natürlich so, wie Natascha auch gesagt hat, bevor, ich sag mal in Anführungsstrichen, der ganze Wahnsinn des Lebens beginnt, erstmal mit uns zu sein, bevor wir in die Verbindung gehen mit anderen Menschen, mit unseren Kindern, mit unserem Partner, Partnerin, erstmal uns mit uns selbst zu verbinden, mit unserem Atem, unseren Körper zu spüren. Und da reichen 5 Minuten. Ja, wenn du diese Übung hier am Anfang des Podcasts mitmachst, dann merkst du hoffentlich jedes Mal, wie du dich fühlst nach diesen 5 Minuten, also was für einen Effekt das hat. Und das reicht, ja, 15 Minuten, dir das wirklich zu nehmen, Moment der Stille, dich mit dir verbinden, zentrieren und dann in die Verbindung zu gehen. Und das hat eine ganz andere Qualität. Und deswegen würde ich immer empfehlen, wenn du kannst, schenk dir morgens einen kurzen Moment, wirklich verabschiede dich von, es muss eine halbe Stunde sein, es muss eine ganze Stunde sein. Nein, mach das, was möglich ist für dich in deinem Leben. Passe deine Praxis dementsprechend an. Und wenn du dann abends noch Zeit hast für eine halbe Stunde, ein bisschen Yin-Yoga auf deiner Matte, wunderbar, dann nimm dir auch das. Aber vielleicht, ja, es muss ich ja nicht ausschließen. Vielleicht geht beides, vielleicht geht nur das eine. Und ja, ärgere dich nicht darüber, was nicht geht, sondern mach das, was geht. Ich hoffe, liebe Natascha, das hat dir geholfen. Vielen Dank nochmal für deine Frage. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit deinem Studio und wünsche mir sehr für dich, dass du dir immer wieder Zeit für dich nimmst, deinen Energietank aufzuladen und dich priorisierst in all dem, was du täglich gibst, deinen Kindern und deinen Schülerinnen und Schülern in deinem Leben, deinem Partner. Also pass gut auf dich auf, achte gut auf dich, liebe Natascha, ich schicke dir ganz viel Liebe. Ja, und noch ein Satz, den ich gerne teilen möchte. Das bezieht sich auf deine Frage, Natascha, aber auch auf deine Frage, Christine. Und zwar, was einer der Gründe oder etwas, was mir hilft, immer wieder zurückzukommen zu meiner Praxis, auch in Phasen, die vielleicht sehr von Veränderungen geprägt sind, von vielen Herausforderungen im Außen, ist die Erfahrung, ja, was auch du geteilt hast, Natascha, wer du bist, wenn du nicht praktizierst. Also wie fühlst du dich, ja, wenn du nicht praktiziert hast? Und du hast es ein bisschen angedeutet, ja, du fühlst dich unausgeglichen. Du fühlst dich nicht in deinem höchsten Selbst. Du fühlst dich nicht in Balance. Du hast das Gefühl, du kannst nicht ruhig reagieren. Ja, du bist schneller irritiert. Du wirst schneller wütend oder frustriert oder. Also wer bist du, wenn du nicht praktizierst? Und wer bist du, wenn du praktiziert hast? Und wenn du diese Erfahrung mal gemacht hast, und ich bin mir sicher, die meisten von euch haben diese Erfahrung gemacht, deswegen gehen wir ja immer wieder zur Matte zurück, weil wir merken, wenn ich praktiziert habe, bin ich einfach eine höhere Version von mir, bin weniger reaktiv, ich bin ruhiger, ich bin stabiler, ich bin zufriedener, fröhlicher, ich habe mehr Energie. Und dieses Gefühl, ja, ist eigentlich das, was uns immer wieder zurückbringt. Und die, aber genauso wichtig ist die gegenteilige Erfahrung, ja. Also zu merken, so, wow, so bin ich also, wenn ich nicht praktiziere. Holy shit, ja. Und dann zu merken, okay, ich brauche meine Praxis, ja. So, um ausgeglichen zu sein, um ruhig, stabil zu sein und einfach ein besserer Mensch zu sein. Und dieses Gefühl sollte eigentlich reichen, ja, um uns immer wieder zurückzuholen, uns immer wieder zurückzubringen. Und dich auch immer wieder daran zu erinnern und dich damit zu verbinden. Ja, und zu sagen, okay, ich bin einfach eine so viel bessere Version von mir, wenn ich praktiziert habe. Und diese Version möchte ich sein.
Hi Wanda, hier ist Christine aus Hamburg. Ich grüße dich. Mich würde interessieren, ob du in deiner täglichen Praxis auch manchmal einfach keine Lust hast, zum Beispiel zu meditieren oder Yoga zu machen und das dann auch mal ausfallen lässt, eben weil du keine Lust hast? Oder ist es dann eher so, dass du eine Strategie hast, einen inneren Schweinehund zum Beispiel zu überwinden? Und wenn ja, welche wäre das? Vielen Dank. Tschüss.
Liebe Christine aus Hamburg, vielen Dank für deine Frage. Habe ich manchmal keine Lust, auf die Yogamatte zu steigen? Habe ich manchmal keine Lust zu meditieren? Ja klar, natürlich habe ich manchmal keine Lust. Ich bin ja auch ein Mensch, ja. Habe ich einen inneren Schweinehund? Auf jeden Fall. Habe ich Strategien, mit ihm umzugehen? Auch das. Also, lass uns ein bisschen darüber sprechen, über Unlust zu praktizieren. Ich glaube, das geht ja vielen, vielen von uns so. Und wie geht man damit um? Phasen, wo wir einfach keinen Bock haben, es schwer fällt, uns zu motivieren, auf die Matte zu steigen. Vielleicht sogar besonders jetzt in der dunklen Jahreszeit, wo es morgens noch dunkel ist draußen und man irgendwie so gar keine Lust hat, aus dem Bett zu steigen. Also, erst einmal, lass uns anerkennen, dass ständig und immer die ganze Zeit etwas in unserem Leben passiert. Also alles ist in ständiger Veränderung, oder? Ja, ich glaube, da können wir alle zustimmen. Also das Leben dreht sich, es passieren unendlich viele Dinge. Auch in meinem Leben ist ganz viel passiert in diesem Jahr. Wir sind nach Portugal ausgewandert. Wir waren im ersten Elternjahr unseres kleinen Sohnes, der letztes Jahr geboren wurde. Also auch das, ja, ganz viel Neues, ganz viel neue Eindrücke, Herausforderungen, in ein neues Land auszuwandern mit unserem gesamten Hausrat, mit unseren Hunden, hier ein Lebensprojekt aufbauen. Also es ist unheimlich viel passiert, auch in meinem Leben. Und gab es Phasen in dieser Zeit, wo es schwer war für mich, so dauerhaft an meiner Praxis dran zu bleiben? Ja, auf jeden Fall. Und besonders als Mama natürlich, ja, um auch nochmal so ein bisschen Bezug zu nehmen, auch auf die Frage, die vorher kam von Natascha. Alle Eltern werden jetzt nicken, besonders das erste Jahr ist geprägt oder vielleicht sogar die ersten 2 Jahre von Schlafmangel. Ja, so von immer wieder nachts wach werden, geweckt werden vom Kind, weil es unruhig ist, weil es Bauchschmerzen hat, weil es die Brust will, weil es das Fläschchen möchte, weil es Hunger hat, weil es Durst hat, weil es schlecht geträumt hat. Also und. Ja, das heißt, auch mein Jahr und auch jetzt gerade ist die Zeit geprägt von Schlafmangel, kann man sagen, oder von auf jeden Fall Nächten mit geringer Schlafqualität. Und das natürlich in solchen Zeiten, wo, ich sag mal, besonderen Zeiten auch von Veränderungen, es schwerer fällt und ja, vielleicht auch besonders herausfordernd ist, auf die Matte zu gehen, das ist ja absolut klar, oder? Dafür muss man kein Kind haben, ja? Also dafür reicht es vielleicht auch schon, dass es Winter ist und man sagt so, oh, das Bett ist so gemütlich. Aber ich möchte einfach anerkennen, dass wir natürlich durch unterschiedliche Lebensphasen gehen mit unterschiedlichen Veränderungen und es okay ist, dass wir auch mal in solchen Zeiten vielleicht weniger praktizieren. Und das klingt so, ja, also die Yoginis und die Yogis, die mir hier die Fragen gestellt haben, das klingt sehr, dass ihr sehr hingebungsvolle, sehr disziplinierte Yoginis und Yogis seid. Ja, dass ihr sagt so, meine Praxis ist mir heilig und shit, aber ich schaff's nicht immer. Und das finde ich total toll, dass ihr so ja auf Englisch dedicated seid. Ja, ich finde dieses Wort toll, Dedication. Ja, also wirklich sagen, ja, und ihr stellt mir diese Frage, weil ihr wahrscheinlich wisst, auch ich bin eine dedicated Yogini. Ja, also mir ist meine Praxis heilig und das ist sie auch weiterhin. Und gleichzeitig finde ich es aber wichtig, dass wir nicht dogmatisch sind und zu hart gegen uns, ja, und auch sagen, wir sind auch Mensch, ja, wir sind Mensch, ein Mensch, der vielleicht Schlafmangel hat, weil er ein Kind hat, ein Mensch, der viel gefordert ist in seiner Arbeit, ein Mensch, der vielleicht abends mal auf der Couch versackt, ja, und so weiter. Also ich finde, innerhalb der Disziplin, ja, und der Hingabe an unsere Praxis ist immer wieder auch wichtig zu sagen, ja, auf Englisch gibt es diesen schönen Begriff, cut yourself some slack. Nimm dir mal ein bisschen was raus, ja, sich mal auch mal rauszunehmen, zu sagen, ich habe heute keine Lust, ja, ich kann heute nicht, ich habe sauschlecht geschlafen. Ja, ich bin gestern auf der Couch versackt. Ich habe gerade eine sehr anstrengende Arbeitsphase. Ich schaffe es gerade nicht, ja. Und da auch im Frieden mit zu sein und zu sagen, okay, das ist gerade so, es ist eine Phase. Und das finde ich ganz wichtig, das zu sehen, dass unser Leben in Phasen verläuft, in Zyklen verläuft. Und es nicht heißt, nur weil ich jetzt irgendwie, ja, ich hatte jetzt zum Beispiel gerade Corona, um auch nochmal ein ganz praktisches, lebensnahes Beispiel zu nehmen. Glaubt ihr denn ernsthaft, dass ich mit Corona hier jeden Tag auf die Matte steige? Natürlich nicht, ja. Ich versuche dann aber trotzdem innerhalb meines Alltags mir Momente der Achtsamkeit zu nehmen. Ja, sei das zum Beispiel, dass ich mit meinem Sohn in der Hängematte liege und dann bewusst atme, die Augen schließe, meinen Körper spüre. Momente der Achtsamkeit. Ich gehe spazieren am Meer. Ich atme tiefer. Ja, so solche Momente versuche ich mir dann trotzdem zu nehmen, auch wenn sie vielleicht nicht so aussehen, dass ich auf meine Matte steige. Und das finde ich sowieso auch ganz, ganz wichtig, wenn wir in besonderen herausfordernden Lebensphasen sind, sei es eben mit Kind, auch ohne Kind, ja, besonders anstrengende Arbeitszeiten haben, dass wir uns ein bisschen lösen von dieser Idee, die Praxis darf nur auf der Matte stattfinden, sondern die Praxis darf in mein Leben integriert werden in der Form von Achtsamkeitsübungen. Ja, ich nehme den Wind auf meiner Haut wahr. Ich spüre die Sonnenstrahlen auf meiner Haut, ich atme tiefer, ich mache eine kleine Atemübung, ein kleines Pranayama hier in der Natur, ich gehe spazieren, ich spüre meine Füße auf dem Boden ganz bewusst, ja. Ich lausche der Stille, ich lausche den Vögeln. Also Momente der Stille, der Achtsamkeit im Alltag zu nehmen, besonders in solchen herausfordernden Phasen, das finde ich ganz wichtig, um nicht zu sagen, ich praktiziere jetzt gar nicht, ja. Also es geht ja darum, Achtsamkeit zu praktizieren. Und das kann auch off the mat stattfinden. Also das einmal liebevoll vorausgeschickt ans Leben, ans Leben, was passiert. Und gleichzeitig finde ich es wichtig, immer wieder zurückzukommen. Ja, also wenn wir merken, wir haben eine Phase, wo wir vielleicht unsere Praxis etwas vernachlässigt haben, wo wir ja einfach anderweitig sehr gefordert waren, dann nicht zu sagen, oh Gott, jetzt habe ich ja eine Woche nicht praktiziert, oh Gott, jetzt habe ich 2 Wochen nicht praktiziert, jetzt brauche ich es ja auch gar nicht mehr oder so. Ja, manchmal hat man ja diese ich sag mal, solche radikalen Ideen, sondern zu sagen, okay, ich gehe einfach wieder zurück, ich komme zurück. Das Wichtigste ist, immer wieder zurückzukommen. Ja, darum geht es im Leben eigentlich, immer wieder zu den Praktiken, Routinen zurückzukommen, von denen wir wissen, dass sie uns gut tun. Ja, und das ist meistens ist es immer wieder das Gleiche. Es ist muss nicht unbedingt wahnsinnig neu sein, bewusst zu atmen, in die Stille zu gehen, Atem und Bewegung zu verbinden auf der Yogamatte. Ja, all diese, ich sag mal in Anführungsstrichen, einfachen Tools, die uns gut tun, die unsere Energie, unseren Körper, unseren Geist aufladen, Energie bewegen, Energie lösen, immer wieder zu diesen Praktiken zurückzukommen. Ja, also wenn wir sie verloren haben, geht es immer wieder darum, zurückzukommen. So, und jetzt lass uns über Lust sprechen. Die Lust zum Praktizieren, der innere Schweinehund. Und mein Nummer-1-Tipp ist, frag dich nicht, ob du Lust hast. Frag dich nicht, ob du Lust hast. Weil sobald du dich fragst, ob du Lust hast, kommt wahrscheinlich die Antwort, nein. Also Disziplin ist ja ein Begriff, mit dem vielleicht einige von uns auf Kriegsfuß stehen. Aber Yoga ist eine Disziplin. Das heißt, es geht darum, etwas zu tun, auch wenn wir mal keine Lust haben. Ja, auch zu sagen, ich steige jetzt auf die Matte, ich setze mich jetzt hin, auch wenn ich keine Lust habe. Und das Coole ist ja, du hast es bestimmt auch schon oft erfahren, dass sobald du anfängst, kommt die Lust beim Machen. Ja, häufig kommt die Lust beim Machen und hinterher bist du so froh, dass du es gemacht hast. Also, und sag ich mal, so gut es geht, dich selbst unterstützen. Das heißt zum Beispiel so kleine Sachen wie abends schon die Yoga-Kleidung hinlegen, sodass du morgens gar nicht mehr darüber nachdenken musst, was ziehe ich denn jetzt an zum Praktizieren? Ja, alleine das schon ist anstrengend, ja, diese Entscheidung zu treffen. Kostet Energie. Ja, schon mal das Outfit zurechtlegen. Die Yogamatte ist schon ausgerollt, sodass du gar nicht mehr überlegen musst. Ja, es ist einfach gesetzt. Es ist einfach gesetzt, dass du morgen früh meditierst und Yoga machst. Und da hilft es natürlich auch, wirklich realistische Ziele zu setzen. Also wirklich zu sagen, Wenn du sagst, oh Gott, 60 Minuten, das kann ich mir morgens nicht rausnehmen, dann mach halt 30, mach halt 20. Ja, oder selbst 10 Minuten, ja, wie ich gerade Natascha ans Herz gelegt habe, selbst das macht einen Unterschied. Es geht eher um die Regelmäßigkeit als um One-Offs. Es geht mehr darum, jeden Tag oder sagen wir 5 Tage die Woche 10 Minuten zu meditieren, als einmal die Woche 60 Minuten oder so. Ja? Also das ist viel wirkungsvoller für dein gesamtes Leben, als so einmal ganz viel zu machen. So dieses jetzt einmal eine Stunde joggen versus ich gehe jeden Tag eine Viertelstunde joggen. Ja, viel, viel besser. Viel, viel effektiver und wirkungsvoller. Also genau das Gleiche gilt für Meditation, für Yoga, für Pranayama. Also frag dich nicht unbedingt, ob du Lust hast, sondern stell dir den Wecker, steh ein bisschen früher auf und mach es einfach. Und wirklich Handy weg, Leute. Es ist das, was dich sofort in sein Band zieht, was dich sofort reinsaugt, sobald du vor der Praxis bei Social Media bist, deine E-Mails checkst, WhatsApp checkst, bist du sofort weg. Du bist sofort im Außen, in der Kommunikation, sofort weg von dir. Also deswegen wirklich meine Empfehlung, Flugmodus, kauf dir einen Oldschool-Wecker, stell den Wecker Oldschool, steh auf und mach es einfach. Mach es einfach, frag dich nicht, ob du Bock hast. Ja, und das sage ich, aber das sage ich auch gleichzeitig mit dem, was ich vorher gesagt habe. Also mit auch immer wieder neu zu entscheiden, wo bin ich gerade, wo stehe ich in meinem Leben. Na, und wenn ich zum Beispiel ein kleines Kind habe und ich wurde heute Nacht 4-5 Mal geweckt, dann stehe ich natürlich nicht um 6 Uhr auf. No way. Ja, natürlich nicht. Aber zu wissen, dass das wieder kommen wird. Also bei mir ist es zum Beispiel gerade so, dass ich einfach weiß, dass sobald Bodhi besser durchschläft, werde ich morgens früher aufstehen, damit ich bevor er aufwacht, meine Praxis machen kann. Damit ich genau diese Zeit habe. Ja, aber im Moment ist nicht daran zu denken, weil einfach die Schlafqualität so schlecht ist. Ja, sonst laufe ich wirklich rum wie ein Zombie, wenn ich wirklich so gar nicht geschlafen habe einfach. Und ja, also da sozusagen immer wieder auch zu gucken, was ist wirklich möglich in meinem Leben, in dieser Phase, in der ich bin. Und dann, was ich wirklich gut finde und was ich auch raten würde, also wenn du ein dedicated Yogini bist, Yogi bist, wirklich mal zu sagen, ich committe mich jetzt mal, sei es entweder du praktizierst mit Rose of Fire, mit unserem Online-Studio gerne, vielleicht hast du ein Lieblingsvideo von mir oder von einer anderen Lehrer und sagst, okay, ich mache jetzt mal diese Praxis und die mache ich mal 40 Tage. Ja, das hat auch was ganz Entspannendes, weil wir nicht immer wieder überlegen müssen, was praktiziere ich denn heute, ja? Sei es, du praktizierst mit einem Video oder du sagst, ich habe eine Sequenz, die macht mir Freude, sei es zum Beispiel, ich mache einen Sonnengruß A und dann mache ich irgendwie noch eine sanfte Rückbeuge und eine Drehung, eine Vorbeuge, ein Pranayama, so, du kreierst dir vielleicht deine eigene Praxis und das machst du mal 40 Tage, das machst du mal wirklich einen guten Monat und dann, ja, dedicatest du dich mal und bleibst mal dran für einen Monat. Ja, und schau mal, was passiert. Also falls du Lust hast, das mal auszuprobieren, probier es mal aus und schreib mir gerne E-Mail mit deiner Erfahrung, wie ist es dir damit ergangen. Weil was total gut tut, was unserem Geist total gut tut, ist, dass er nicht immer wieder neue Entscheidungen treffen muss, sondern dass er einfach weiß, bam, das ist die Praxis und die ziehe ich jetzt mal durch. Dieses Video, wenn du ein Lieblingsvideo hast von mir auf YouTube oder bei Rose of Fire in der Videothek, sagst du, hey, das ist mein Lieblingsvideo. Und das mache ich jetzt einfach mal, jeden Tag. Und es tut mir einfach gut. Und dann schaust, was brauchst du gerade auch innerhalb deines Lebens? Also brauchst du mehr Energetisierung? Geht es für dich darum, ja, dir morgen einen frischen Kick zu geben? Oder geht es eher um Erdung und Stabilisierung? Das musst du für dich natürlich ein bisschen entscheiden. Ja? Was brauchst du gerade morgens, um aufzustehen? Wahrscheinlich gilt für die meisten von uns eher ein bisschen Energetisierung, gerade jetzt Richtung Herbst und Winter. Okay, liebe Christine, ich hoffe, das hat dir geholfen. Also umarme, grüß deinen inneren Schweinehund von mir, unterstütze ihn ein bisschen, ja, dass es ihm leichter fällt, morgens aus dem Bett auszusteigen und hör am besten auch nicht auf ihn immer, ja. Also, und das sage ich, wie gesagt, immer mit Vorbehalt, weil, oder ne, auch für uns Frauen nochmal einen Satz dazu, wenn wir unsere Periode haben zum Beispiel, ja. Hey, natürlich peitschst du dich nicht morgens um 6 aus dem Bett. Da bist du hoffentlich sehr, sehr liebevoll zu dir und sagst, nee, ich gönne mir noch ein bisschen mehr eine Mütze Schlaf in dieser Zeit und mach ruhig und mach ein bisschen Yin-Yoga für mich, ja. Also ne, auch wir sind zyklische Wesen, es gibt unterschiedliche Lebensphasen und ich finde, es geht nicht darum, uns jeden Tag zu peitschen, aber es geht darum, immer wieder zu der Routine zurückzukommen und in dieser Routine auch dran zu bleiben und zu sagen, das mache ich jetzt auch, wenn ich mal keinen Bock habe. Ja? So, ich hoffe, das hat dir weitergeholfen und auch einigen von euch weitergeholfen.
Liebe Wanda, da ich selber Mama bin von einem fast 13-monatigen alten Sohn, also ist fast so alt wie der Bodhi, also fast gleich alt. Deswegen würde mich auch interessieren, wie ist der Abstillprozess bei dir verlaufen? Wir sind auch gerade beim Abstillen und ja, das Thema nimmt mehr Raum ein, als ich dachte.
Liebe Dünja, vielen Dank für deine Frage zum Abstillen. Also eine Frage jetzt, die wahrscheinlich viele Mamis interessiert, aber vielleicht auch Mamis to be oder die einfach auch Interesse haben am Thema Stillen. Ich muss ja sagen, ich habe vorher so das Thema Stillen war für mich so irgendwie organisch. Also ich weiß, ich habe in meiner Schwangerschaft auch ein Buch dazu geschenkt bekommen zum Stillen. Ich dachte so, warum soll ich denn dieses Buch lesen? Also das wird bei mir ganz natürlich laufen und gar kein Problem. So war es dann auch. Also ich hatte da einen ziemlich guten Glaubenssatz oder beziehungsweise auch einfach so den Glauben gehabt, dass das ganz easy laufen wird. Und so war es bei uns auch. Also in unserer Stillbeziehung. Das heißt nicht, dass es nicht auch schmerzhaft war. Also das wusste ich zum Beispiel nicht, wie schmerzhaft Stillen auch sein kann. Also ja, rein physisch so an der Brust. Aber wir haben das echt gut hingekriegt und hatten auch eine sehr schöne Stillzeit, muss ich sagen. Ich hatte mir im Vorhinein so roundabout, ich habe so ein bisschen mit Freundinnen gesprochen, so vorgenommen. Ich hatte so gehört, so 9 Monate ist ganz gut. So, ich dachte so, ach so 9 Monate, das klingt doch irgendwie mal ganz gut so, ne? Es wird ja von der WHO empfohlen, mindestens 6 Monate voll zu stillen und dann so langsam mit der Beikost zu beginnen und vielleicht sogar noch länger. Also mit Beikost sagt sogar die WHO 2 Jahre. Ja? Wo ich dann gedacht habe, wow, das ist aber auch ganz schön lang, 2 Jahre so, ne? Hab ich so gedacht. Und vielleicht hier vorwegzuschicken, ich bin natürlich keine Stillberaterin und ich finde auch, das Thema Stillen ist sehr individuell und ich erzähle jetzt einfach meine persönliche Erfahrung, ne, weil du mich ja auch gefragt hast, wie ist unser Abstillprozess verlaufen. Und mir ging es ein bisschen so wie dir, Dünja, dass ich gemerkt habe, wow, das Thema nimmt mehr Raum ein, als ich gedacht habe und it's a thing, also a thing, es ist ein Ding, Abstillprozess. Also ich hatte immer viel von Stillproblemen gehört, vielleicht so am Beginn des Stillens, aber ich hatte mich ehrlicherweise gar nicht so viel damit auseinandergesetzt, mit Abstillen und was das auch heißt und also emotional, beziehungstechnisch, körperlich und habe dann auch gemerkt, ja jetzt es ging so auf den ersten Geburtstag von Bodhi zu und ich merkte so, wow, ich wollte eigentlich, hatte ich mal gedacht, 9 Monate, aber da bin ich ja lange von entfernt. Und dann ja war es so um den 10. Monat rum und dann dachte ich so, okay, also ich setze mir jetzt mal als Ziel so rund um den 1. Geburtstag, habe ich dann gedacht. Ne? Habe dann auch mal so ein bisschen recherchiert. Also in Deutschland ist es so, dass die durchschnittliche Frau stillt 8 Monate. In England, USA, Australien sind es sehr viel kürzer, wird gestillt, also eher so rund um die 6 Monate. Und sag ich mal, also weniger Frauen stillen dann sozusagen länger, also 9, 10, 11, 12 oder 15 Monate oder sogar 2 Jahre. und dann habe ich so gedacht, ach so, ein Jahr, das ist doch eigentlich ganz gut, so, das ist doch irgendwie, ein gutes Alter, ja. Und dachte aber auch, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Also ich war wirklich so, ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt meinen Sohn umkonditionieren soll, weil er sich auch daran gewöhnt hat, immer nur an der Brust einzuschlafen und sich nur über die Brust zu beruhigen. Ja, also all das, was er jetzt über 10 Monate kennengelernt hat, jetzt auf einmal komplett zu verändern. Und da dachte ich so, oh Gott, also ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Weil mir war bewusst, das ist mit Frustration verbunden. Und ich muss ihn frustrieren. Also es geht gar nicht anders so. Und davor, muss ich sagen, hatte ich echt Schiss. Also ich hatte echt Respekt davor, weil ihr wisst ja, wie so ein Baby schreien kann, wenn es nicht das bekommt, was es will. Und ja, und da war ich echt so, holy, ich habe keine Ahnung, wie ich das alleine schaffen soll. Und ich muss sagen, mit 10 Monaten hatte ich das Gefühl, ich bin meilenweit davon entfernt, ihn jemals abzustillen, also jemals in meinem Leben. Ja, und da kommt dann jetzt vielleicht auch die Frage, warum überhaupt abstillen? Für mich persönlich, ja, manche Frauen stillen ja, wie gesagt, 1,5 Jahre oder 2 Jahre, also gerade auch, wo ich hier lebe in Portugal, wo viele Frauen auch ja eher ein bisschen alternativ, sage ich jetzt mal, eingestellt sind. Da wird eher länger gestillt hier in der Gegend sogar. Also viele stillen 1,5 Jahre hier. Da ist ein Jahr so sozusagen schon kurz. Ja, also da fühle ich mich schon fast schlecht, dass ich nur ein Jahr gestillt habe. Ist immer interessant, ja, wo man, je nachdem, wo man gerade ist. Ich war neulich in Deutschland auf einer Hochzeit und dann meinte eine Bekannte zu mir, ah, du stillst ja schon richtig lang, ist doch toll, ne? Also sie hatte, sag ich mal in Anführungsstrichen, nur 6 Monate gestillt. So. Und es ist immer ganz interessant, aus welchem Blickwinkel das lang oder kurz ist, ja. Bei mir persönlich, also nochmal zu der Frage, warum will ich überhaupt abstillen? Für mich war es wirklich so, dass ich gesagt habe, ich muss wieder schlafen. ich habe wirklich das Bedürfnis, ich habe extrem gemerkt und das fand ich ganz interessant. Ich wusste das vorher nicht, dass je weniger ich stille, also ne, ich habe so dann mit, also Bodi isst sehr, sehr gut, er liebt Essen und da habe ich wirklich gar kein Thema mit und genießt es zu essen und isst wirklich schon seit dem 6. Monat sehr, sehr gut. Das heißt, da hatte ich sozusagen zum Glück kein Thema mit, weil das ist ja auch ein Thema, wenn dann das Kind nicht gerne isst, weil es ja einfach sehr viel Nährstoffe noch über die Muttermilch bekommt. Aber ich habe dann natürlich langsam ne, immer weniger gestillt und merkte, dass es zunehmend anstrengender wird, je weniger ich stille. Und das fand ich ganz spannend. Und das liegt natürlich an dem Rückgang der Stillhormone. Also rein körperlich sind wir ja vorher auf Körperdroge, kann man wirklich so sagen. Und ich muss auch sagen, dass ich einen unheimlichen Respekt für Hormone entwickelt habe. Also für mich waren Hormone vorher so das, was außer Balance ist, wenn ich ja so prämenstruell. Da merken wir ja häufig sehr stark den Einfluss unserer Hormone oder wenn wir vielleicht auch ne, vielleicht mal die Pille genommen haben über eine längere Zeit und dann die Pille absetzen und so, dann merken wir vielleicht ja, Stimmungsschwankungen und so weiter. Und jetzt aber auch durch die Schwangerschaft und durch die Stillzeit, muss ich sagen, habe ich jetzt nochmal eine andere Beziehung auch zu Hormonen entwickelt und die Kraft der Hormone und welchen Einfluss sie auf uns haben. Und muss wirklich sagen, dass ich, je weniger ich dann auf einmal gestillt habe, desto anstrengender wurden die Nächte für mich. Also und mein Partner hat auch immer gesagt, Wahnsinn, das ist wirklich Wahnsinn. Man kann dich um 4 Uhr nachts wecken, du bist immer gut drauf. Es ist ja unglaublich, wie du das machst. Und ich muss wirklich sagen, ich bin selber überrascht. War wirklich kein einziges Mal genervt, dass der mich geweckt hat nachts. Ja, also ist echt erstaunlich. Und ich muss es auf die Stillhormone zurückführen. Also blame it on the hormones. Ja, also aber wirklich, die machen so viel. Ja, also bei mir haben sie auf jeden Fall unglaublich viel gemacht. Und ich merkte aber jetzt zunehmend, so ab dem 9. Monat, wie anstrengend diese Nächte wurden. Und das, also 4, 5 mal, 6 mal nachts wach werden, stillen, wie sehr das an meiner Energie gezehrt hat. Also das habe ich, muss ich sagen, erst so ab dem 9. Monat wirklich gemerkt. Also vorher war es super. So, da fand ich es auch gar nicht anstrengend, so dieses nachts wach werden. Und das war auf jeden Fall einer der Hauptbeweggründe für mich zu sagen, ich möchte jetzt mal langsam Richtung Abstillen gehen und natürlich auch wieder ein bisschen mehr Freiraum zu haben, dass nicht nur ich das Baby jeden Abend ins Bett bringen muss, sondern dass auch mein Partner das Baby ins Bett bringen kann, dass ich vielleicht auch mal länger schlafen kann, ja, wir uns mehr aufteilen können. Also auch wieder mehr Freiheit ist natürlich damit verbunden. Und wie gesagt, nochmal, das ist eine total individuelle Entscheidung, finde ich, wie lange man stillen möchte und wie lange sich das für einen gut anfühlt, für das Baby gut anfühlt. So. Und gleichzeitig glaube ich aber auch, dass es natürlich auch mit einer Entscheidung zu tun hat. Ich glaube, je klarer wir in unserer Entscheidung sind, das spürt das Baby natürlich auch, unser Kind. Ja? Wir haben eine Entscheidung getroffen und wir gehen liebevoll in Führung mit dieser Entscheidung. Ne? Und wir können, glaube ich, weil das Baby würde, glaube ich, gerne für immer, für immer gestillt werden, oder? Und ich glaube, wir müssen uns, wenn es ums Abstillen geht, auch mit diesem unangenehmen Gefühl konfrontieren, dass wir unser Kind frustrieren müssen. So. Und Ich habe viel über Frustration nachgedacht im letzten Jahr, weil ich glaube, das ist eines der Dinge, die wir als Mensch zuerst lernen dürfen, müssen. Frustration, ja, also das Gefühl von Frustration. Ich meine, es geht ja schon los, dass die ganz klein sind, ne? Mal unabhängig von Stillen. Wenn du ein Kind zum Beispiel in den Autositz setzt, ja, also das hat, ist noch nie Auto gefahren, dann findet es das erstmal total scheiße. Also mein Kind fand es jedenfalls scheiße. Finde es auch immer noch nicht super prickelnd, hat sich aber dran gewöhnt. Und ich glaube, es geht ganz viel um Gewöhnung hier, ja, um Gewohnheiten. Und ich glaube, wir alle wissen ja aus unserem eigenen Leben, dass Gewohnheiten niemals leicht sind zu ändern. Das ist immer mit unangenehmen Gefühlen verbunden, mit Frustration verbunden, Gewohnheiten gehen zu lassen. Und genauso ist es ja für ein Baby auch. Ja, ein anderes Beispiel. Am Anfang fand Bodhi die Trage richtig scheiße. Er hat immer geschrien, wenn ich ihn in die Trage gesetzt habe. Und ich dachte so, holy, aber es soll doch so gut sein, das Kind zu tragen. Ja, du sollst doch getragen werden. Das ist doch gut für dich, für unsere Nähe und so weiter. Und aber es war natürlich auch einfach ein Schreien von, es ist einfach ungewohnt. Ja, und ich weiß aber, dass ich am Anfang immer dachte, oh Gott, ich traumatisiere mein Kind. Ich setze es in den Autositz, er wird traumatisiert. Er kommt in die Trage, er wird traumatisiert. Also ich hatte immer solche Ängste, ja, dass ich irgendwie, ist was ganz Schlimmes passiert, aber er weint natürlich, er hat keine andere Möglichkeit, seinen Unmut zu äußern, als zu weinen, er kann nicht reden. Und wir als Mama sind natürlich besonders sensibel und denken, oh Gott, mein Kind, aber es ist nicht so schlimm. Ja, also im Nachhinein muss ich sagen, ich bin so froh, dass wir dran geblieben sind mit der Trage. Ja, einfach, es geht auch darum, um eine klare Absicht und ich glaube, da ist es unsere Aufgabe als Eltern auch in Führung zu gehen mit einer klaren Absicht, ne? Und zu sagen, Trage, ich muss im Haushalt was machen, wir gehen spazieren, du hörst meinen Herzschlag, du fühlst dich, ja, du kannst dich an mein Nervensystem andocken, du kannst dich beruhigen über mein Nervensystem, wenn du in der Trage bist, ne? All das, was so gut ist an der Trage, ja, gibt unendlich viele Pros für eine Trage. So, und dann einfach, wir sind halt dran geblieben und jetzt liebt er die Trage, ja. Also er liebt die Trage, hier ist man in der Trage, herrlich, herrlich, herrlich. Ich kann ihn leider nicht mehr so viel tragen, weil der wiegt mittlerweile 12 Kilo, das ist ein richtiger Brocken. Aber mein Partner kann ihn noch ziemlich gut durch die Gegend tragen. Ne, zum Beispiel ist so ein Beispiel, wo ich am Anfang dachte, oh Gott, oder eben auch der Autositz so. Und ich glaube, so ein bisschen ist es natürlich auch im Stillen, dass es auch erstmal eine Umgewöhnung ist, einfach für ihn eine ganz neue Situation oder für das Baby. Und dass das auch mit Frustration einhergeht. Ja, und dass es auch okay, dass die frustriert sind und dass sie Scheiße finden. Und das ist okay. Und trotzdem wollte ich natürlich diesen Abstillprozess so liebevoll und so sanft wie möglich gestalten. Und deswegen habe ich dann mich auch ein bisschen eingelesen und gelesen, ne, dass es natürlich besser ist, es so, ich sag mal, so schleichend wie möglich zu machen. Also es gibt ja, das machen auch manche Frauen, ich bin ja nicht so ein Riesenfan von diesem Abrupten. Ich fahre jetzt in Urlaub und dann bin ich halt einfach weg und dann ist das Kind abgestillt. So bin ich persönlich jetzt nicht so ein Riesenfan von, kann man, glaube ich, auch machen. Hat eine Bekannte von mir neulich auch erzählt, ja, ich bin dann einfach eine Woche weg gewesen. Ich so, okay. Ja, ne, das ist, glaube ich, jedem selbst überlassen, wie er das am besten, also die Strategie. Für mich war es irgendwie wichtig, dass, ich sage jetzt mal, liebevoll und so organisch wie möglich, so stressfrei wie möglich für uns alle verläuft, auch für meinen Körper, weil, ne, dass der Körper langsamer Milch abbaut, nicht mehr so viel Milch produziert. Und ich habe dann wirklich auch die Entscheidung getroffen, mir eine Stillberaterin zu holen. Und das würde ich auch immer wieder tun. Das war super. Und es hat tatsächlich nur eine Stunde gereicht. Also es war wirklich erstaunlich. Und einfach ein paar Informationen zu bekommen, das war sehr wertvoll für mich. Zum Beispiel, dass es wichtig ist, wenn das Kinder auch nachts Hunger haben, teilweise, und gewisse Nährstoffe einfach brauchen. Und wenn wir weniger stillen, dass dann diese Stillmahlzeit auch mit einer Pränahrung ersetzt werden muss. Also ja, sollte. Und dass sowas wie Hafermilch oder so dann nicht reicht, was die Nährstoffe angeht, ne? Und das Gehirn ja wächst und der Körper wächst und einfach ganz viele Nährstoffe braucht. Und das war nochmal so sehr wichtig für mich, dass die Stillmahlzeit dann auch wirklich nachts mit einer Pränahrung ersetzt werden muss. Tagsüber wird sie ja häufig eben durch normale Kost ersetzt. Und wie gesagt, mein Sohn isst zum Glück echt super gut und sehr gerne. Und dann nachts eben wirklich die Pränahrung zu geben. Und das machen wir jetzt. Und wir haben dann langsam Fläschchen eingeführt. Also statt dann eine Stillmahlzeit dann wirklich ein Fläschchen gegeben. Und das hat er erst nicht genommen und wollte die Flasche erstmal nicht. Ich muss dazu sagen, er nimmt keinen Schnuller. Da bin ich zum Beispiel nicht dran geblieben. Und im Nachhinein, beim zweiten Kind würde ich, glaube ich, versuchen, am Schnuller dran zu bleiben. Da gibt es ja auch viele Meinungen über Schnullis. So auch so dieses Mundstopfen und sowas, was ich auch nachvollziehen kann und wo ich auch immer sage, so, ich kann auch meinem Kind nicht den Mund stopfen. Und gleichzeitig ist es aber natürlich, die haben ein Nuckelbedürfnis bis zu 2 Jahren und beruhigen sich ja über das Nuckeln und können, sag ich mal, ihr Nervensystem noch nicht regulieren alleine. Und da hilft einfach so ein, auf Englisch ja auch Pacifier, also Beruhiger. Und da wäre ich, glaube ich, gerne ein bisschen im Nachhinein gerne ein bisschen mehr dran geblieben, weil es ist leichter, ein Kind abzustillen, wenn man einen Schnulli hat, weil er kann dann an irgendwas rumnuckeln. So. Und Bodhi nimmt keinen Schnuller. Also ich habe es auch mehrfach versucht, alle möglichen Schnulli-Varianten probiert. Nein. Ist okay, aber ich würde es, glaube ich, beim nächsten Mal mit einer klareren Absicht probieren, in den Schnuller noch ein bisschen mehr schmackhaft zu machen. Genau, und aber die Flasche wollte er erst auch nicht und dann hat er aber sie genommen. Und dann war es tatsächlich so, und ich muss es kurz erzählen, weil es war ein bisschen magisch, dass 2 Tage vor seinem ersten Geburtstag, nachts, hat er mich weggeschoben. Ja, und ich war wirklich so, what? Und ich habe dann noch mal gesagt, das war wahrscheinlich ein Versehen, ne? Habe ihn dann nochmal so zu mir rangezogen, aber hat mich wieder weggeschoben und er wollte die Flasche anstatt die Brust. Und ich dann, okay. So, ne? Und dann ging das wirklich 2 Nächte, also 2, 3 Nächte super. Also auf einmal, von einem Tag auf den anderen, also ich habe tagsüber sowieso nicht mehr gestillt, nur noch nachts. Also habe das sozusagen auch langsam ausschleichen lassen, was wirklich gut war. Und dann von einem Tag auf den anderen war der abgestillt, also innerhalb von 2 Tagen, was ich vorher nie gedacht hätte, nie, dass ich ihn nachts nicht mehr stillen kann. Es gab dann nochmal einen kleinen Rückfall, was auch normal ist. Ich mir habe sagen lassen von der Stillberaterin, wo er dann nochmal sehr frustriert war und nachts dann doch die Brust wollte. Ja, und ich rede dann auch mit ihm und sage, pass auf, Brody, ne? So, die Mama möchte jetzt schlafen, so, ne? Also ihm das auch zu erklären und dann eben die Flasche angeboten und die nimmt er jetzt auch. Und jetzt und es ist wirklich erstaunlich, erstaunlich stressfrei verlaufen, worüber ich sehr froh bin. Aber natürlich gab es Momente, wo er frustriert war, auf jeden Fall. Und das ist auch okay. Ja, es ist okay, dass er frustriert ist. Das ist okay. Und das ist eine neue Situation, es ist Umgewöhnung. Und ich glaube, es ist ganz wichtig. Und es war für mich auch nochmal so ein Key, dass viele Frauen denken, wenn sie abstillen, geht es darum, also kommt eine Distanz zwischen Mutter und Kind. Ja, wo vorher so eine krasse Nähe und Intimität ist, entsteht plötzlich so eine Distanz. Aber eigentlich ist das Gegenteil der Fall, also auch für uns als Mama das Gegenteil zu denken, zu sagen, nein, ich gebe ihm genauso viel oder sogar noch mehr Liebe, gerade in diesem Abstillprozess, ich kuschel noch mehr, ja, und wir können unser Kind lieben und kuscheln und ihm ganz viel Nähe und Vertrauen und Stabilität schenken, natürlich auch ohne das Stillen, ne? Es gibt ja auch ganz viele Mamas, die aufgrund von Milchstau oder zu wenig Milch oder einfach gar nicht oder ganz kurz noch stillen konnten und trotzdem können ihre Babys sich geliebt fühlen. Und ich glaube, aber für stillende Mamas ist es manchmal schwieriger, vielleicht diesen Übergang zu finden. Also ich kann meinem Baby noch genauso viel Liebe und Nähe schenken, auch ohne das Stillen. Ne? Und weil wir haben uns ja auch daran gewöhnt. Das ist ja auch eine Umgewöhnung für uns, finde ich. Und ja, auf jeden Fall ist es a thing, das kann ich sagen. Und ich würde immer auch, ja, vielleicht sich Unterstützung holen, finde ich sowieso generell im Leben immer sehr, sehr klug, das zu machen. Ja, und eben auch zu wissen, ich habe auch Bedürfnisse. Ja, mein Kind hat Bedürfnisse, aber du als Mama hast auch Bedürfnisse, zum Beispiel mal wieder nach einem Jahr oder nach einem halben Jahr mal wieder zu schlafen. Und deine Bedürfnisse sind genauso wichtig. Und was ich auch, was ich auch überraschend fand innerhalb dieses Abstillprozesses war, um nochmal auf das Thema Hormone zurückzukommen, das habe ich sehr stark so empfunden, dass wirklich auch mit dem Abstillen dann meine Hormone, also meine Stillhormone, komplett in den Keller gerauscht sind. Und das auch wirklich mit extremem Stimmungseinbruch einherging und was ich so von mir gar nicht kenne, wo ich dann auch mich ein bisschen eingelesen habe und es tatsächlich nicht so selten ist, dass Depressionen beim Abstillen vorkommen. Man hört ja häufig von postnataler Depression, also Depression im Wochenbett am Anfang, wenn das Baby da ist und all das Neue und vielleicht Bindungsprobleme oder das ist, glaube ich, schon recht geläufig, aber Depression beim Abstillen hatte ich vorher noch nie gehört. Ich würde nicht sagen, dass ich das hatte, aber auf jeden Fall Stimmungstief hatte ich auf jeden Fall, verbunden eben auch mit diesem Hormonabfall. Das kennen wir, glaube ich, auch aus unserem Zyklus. Diesen Hormonabfall, und das habe ich extrem stark empfunden und fand es einfach hilfreich, das zu wissen, ja, dass das normal ist und dass vielleicht auch eine Traurigkeit damit einhergehen kann, weil ja auch eine Phase von extremer Nähe und Intimität mit dem Baby zu Ende geht und er jetzt eigenständiger wird, selbstständiger wird, anfängt zu laufen und das auch ein Loslassprozess ist, ja, von einer sehr schönen Phase und ja, da einfach liebevoll mit sich zu sein und sich da selbst auch in den Arm zu nehmen und sich auch die Unterstützung vom Partner zu holen, und darüber zu sprechen. Das finde ich irgendwie auch ganz, ganz wichtig. Genau, also liebe Dünja, ich schicke dir ganz viel Liebe in deinen Prozess und vielleicht holst du dir Unterstützung und ja, hoffe, dass du für dich einfach eine klare, gute Entscheidung triffst, die sich für dich gut anfühlt und und hoffe, dass das, was ich mit dir geteilt habe hier, dass dir das geholfen hat und vielleicht auch anderen Mamas geholfen hat in ihrem Prozess.
Hallo, liebe Wanda. Mich interessiert das Thema Weiblichkeit und weibliche Energie im traditionellen Hatha-Yoga. Es ist ja so, wenn man sich die alten Schriften anguckt, dass es eine Philosophie und Praxis von Männern entwickelt und geschrieben für Männer. Frauen werden oft, wenn überhaupt, mal in einem Nebensatz erwähnt oder auch der weibliche Körper. Und es wird ja auch oft gesagt in traditionellen Hatha-Yoga, dass man seine Sadhana, also seine Praxis, täglich machen soll, oft über eine längere Zeit, also irgendwie 40 Tage. Und es ist ja so, dass wir Frauen nicht linear funktionieren. Bei Männern klappt das, da ist jeden Tag der gleiche Leistungswille und die gleiche Leistungsfähigkeit da. Und wir Frauen sind ja zyklische Wesen. Und gerade wenn es ja vor oder um die Periode oder am Tag der Periode ist, ist vielleicht diese Sadhana, die man gerade macht, vielleicht gar nicht passend. Ja, dass man zum Beispiel ganz extreme Atemübungen macht oder Uddiyana Bandha oder sowas, die eigentlich Teil der 40-tägigen Sadhana sind, die aber an dem Tag sich auch gar nicht gut anfühlen. Also nicht nur, dass man sie eh nicht machen sollte, aber sie fühlen sich auch nicht gut an, weil man gar nicht so bei sich ist. Und das Gleiche ist auch, wenn man zum Beispiel einen Kinderwunsch hat oder schwanger ist, dass der Körper dann auch anders funktioniert und man auch mit dem Körper anders umgehen sollte. Und es ist einfach in diesen, Praktiken, die empfohlen werden von den alten Yogis, finde ich persönlich sehr viel männliche Energie, sehr viel auch Tapas, also Disziplin und Härte drin. Und ich stelle mir die Frage, wie verbinde ich das mit meiner weiblichen Energie, die wir ja eigentlich alle haben und auch kultivieren wollen? Also wo ist der Punkt, wo ich nicht noch mehr Tapas geben sollte und nicht noch mehr in die Härte gehen sollte, sondern in die weibliche Energie kommen sollte? Aber wie verbinde ich das trotzdem mit dem Wissen von den alten Yogis und mit den alten Lehren, damit ich mich auf dem traditionellen Weg trotzdem befinden kann? Würde mich sehr freuen über deine Meinung dazu oder deine Sichtweise dazu. Vielen Dank.
Hallo, liebe Yogini. Vielen, vielen Dank für diese tolle Frage. Ich weiß leider nicht deinen Namen, den hast du, glaube ich, nicht verraten. Aber ich danke dir von Herzen für diese wichtige Frage zum Thema Weiblichkeit und traditionelle Yoga-Praktiken, tantrische Praktiken. Wie können wir auf dem traditionellen tantrischen Hatha-Yoga-Weg sein und gleichzeitig unsere Weiblichkeit ehren? Und erst einmal ein bisschen zum Hintergrund. Du hast es ja auch schon ein bisschen beschrieben und du hast recht. Ja, wenn wir in die Geschichte schauen, in die Geschichte des Yoga, in seinen Ursprung, dann finden wir da vor allem männliche Yogis, die den Yoga geprägt haben. Ganz wenige Frauen finden wir da, weibliche Namen. Und das hat unterschiedliche Gründe. Also zum einen auch für diejenigen, die vielleicht noch nie in Indien waren. Ja, es ist leider immer noch so, dass es keine Geschlechtergleichheit gibt in Indien. Es ist immer noch so, dass Frauen vor allem in den unteren Kasten unterdrückt werden, immer noch in alten Frauenbildern sind. Also Frauen sind meistens hinterm Herd, kochen, kümmern sich um die Familie und Männer arbeiten, sind draußen. Also wenn man zum Beispiel durch indische Straßen geht, dann sieht man häufig gar keine Frauen. Also ich muss sagen, ich war immer wieder geschockt, weil die Frauen sind zu Hause und die Männer sind draußen und gehen Arbeit nach und Geschäftigkeit im gesellschaftlichen Leben und eben auch spirituellen Praktiken. Und so war es und ist es teilweise bis heute noch so, dass es Frauen nicht erlaubt war und auch immer noch teilweise ist, spirituelle Praktiken zu praktizieren und es nur den Männern und den höheren Kasten vorbehalten war, überhaupt eine Verbindung ja zu Gott aufzunehmen, was ja absoluter Irrsinn ist, oder? Wenn man sich fragt, also unter Gottes Augen, ja, und mit Gott meine ich jetzt keinen Gott zu einer bestimmten Religion zugehörig, sondern unter den Augen des großen Schöpfers, des großen Bewusstseins sind ja all seine Kinder gleich. Ja, und da überhaupt solche Unterschiede zu machen und zu sagen, weil du ein bestimmtes Geschlecht hast, darfst du jetzt nicht mit Gott kommunizieren oder darfst du nicht ein bestimmtes Blessing empfangen oder darfst du bei einem bestimmten Ritual nicht mitmachen, das ist ja Wahnsinn. Aber das, ja, diese, ich sage mal, diese Unterteilung finden wir ja leider auch in anderen Religionen, ja, auch im Christentum. War es auch lange Frauen nicht erlaubt, überhaupt in die Kirche zu gehen und so weiter. Und es ist immer noch so in vielen Religionen, dass Frauen ausgegrenzt werden, dass Frauen bestimmte Praktiken nicht vollziehen dürfen. Ja? Und auch in Indien, und das gilt leider auch für den Yoga. Und das ist, obwohl Yoga ja keine Religion ist, sondern ein spiritueller Lebensweg, eine spirituelle Praxis, eine Lebensphilosophie, ist es trotzdem immer noch so, dass wenn du nach Indien gehst und irgendwo Yoga praktizierst, wirst du wahrscheinlich keine indische Frau da sehen. Also westliche Frauen ja, aber meistens einen männlichen Yogalehrer. Und also es gibt natürlich Ausnahmen, ja auch besonders in den höheren Kasten dürfen indische Frauen auch Yoga praktizieren, aber sag ich mal so ganz generell ist es leider so. Ja, und das ist ja so absurd, weil wenn wir hier in den Westen schauen, dann sehen wir in den Yoga-Klassen vor allem Frauen und kaum Männer. In Indien ist es genau andersrum, dass vor allem Männer Yoga praktizieren und kaum Frauen. Und es hat natürlich auch noch andere Gründe, jetzt mal abgesehen von der Gleichberechtigung der Geschlechter, welche in vielen Ländern auf dieser Welt nicht gegeben ist, hat es natürlich aber auch, liegt es auch in der Kultur, zum Beispiel der Inder, dass Spiritualität und spirituelle Praxis und Ritual einfach im Leben integriert ist. Es ist nicht so etwas wie ja bei uns, dass man sagt, ich mache jetzt Yoga und bin jetzt spirituell, wo ja viele Männer sich nicht mit identifizieren können, sondern es ist dort einfach ganz normal, dass man betet, dass man einen Sonnengruß macht oder dass man eine Puja macht, dass man Mantren chantet, so das ist sozusagen, dafür muss man nicht in Anführungsstrichen spirituell werden, sondern die Spiritualität ist Teil des Alltags, Teil des Lebens. In Indien, auch auf Bali, in anderen Kulturen ist es einfach Teil des gesellschaftlichen Alltags und von daher fällt es natürlich Männern da sehr viel leichter und das hat auch nichts, ne, heute hier im Westen ist es ja eher dann so ein bisschen in Anführungsstrichen peinlich. Man zieht sich da so eine Yoga-Hose an, so eine enge Leggings. Da können sich viele Männer überhaupt nicht mit identifizieren. Aber man muss auch dazu sagen, dass in Indien Yoga ja sehr viel, sag ich mal, sehr viel breiter praktiziert wird. Also da gibt es eben nicht nur das Yoga-Asana, sondern da gibt es auch Raja-Yoga, Yoga der Meditation, Karma-Yoga, Gutes zu tun, Bhakti-Yoga, Yoga des Betens, der Anbetung, des Chantens. Also Yoga wird sozusagen sehr viel breiter auch praktiziert und angeboten, als ne, wo hier im Westen ja häufig Yoga vor allem mit, sag ich mal, Yoga-Pants, Leggings auf der Matte verbunden wird, wo dann auch ja verständlicherweise manche Männer sagen, da sehe ich mich jetzt irgendwie nicht drin. Ne? Und ein anderer Grund, den ich sehe, und das bezieht sich jetzt nicht nur auf Yoga, sondern auch auf andere spirituelle Lehrer, Meister, die häufig Männer sind, liegt auch in der Natur der Sache. Also ja, vielleicht hast du schon von den Begrifflichkeiten Eros und Logos gehört. Ja? Und wir haben, ganz egal welches Geschlecht wir haben, in diesem Leben haben wir beide Qualitäten. Ja, also Logos ist das, sagen wir, das Logische, das Vertikale, das Präsente, das Klare, das Strukturierte. Und Eros ist das Emotionale, das Materielle, das Horizontale und das Verbindende. Und man könnte es auch, ja, auf yogischer Sprache könnte man sagen, der Shiva-Aspekt in uns und der Shakti-Aspekt. Also Shiva ist die Präsenz, das Bewusstsein, die Klarheit, die Aufrichtung, ja, das Vertikale, das Disziplinierte, die Struktur. Das ist, man könnte sagen, ist eher männlich, ja. Und dann gibt es eher das weibliche Shakti, die Energie. Shakti bedeutet Power, Energie, das Emotionale, das Chaos, das Horizontale, Natur, Veränderung, Emotionen, ja, Zyklen, all das ist Shakti. Und wir bestehen aus diesen zwei Aspekten des Lebens, könnte man sagen. Ganz egal, ob wir Mann oder Frau sind, haben wir beide Shakti, also Eros-Anteile, und wir haben Logos, Shiva-Anteile. Und Männer haben tendenziell mehr Shiva-Anteile, also mehr Logos. Ja, deswegen wird diese Welt auch von Männern regiert, weil die häufig unemotionaler sind, klare Entscheidungen treffen, sehr viel weniger sich von Unsicherheiten zweifeln, ja, die wir Frauen sehr viel mehr haben, auch aufgrund übrigens von unseren Hormonen. Männer haben sehr viel mehr Testosteron, was für Selbstbewusstsein zuständig ist. Deswegen haben die weniger Selbstzweifel. Ja, und Männer sind sozusagen viel mehr in dieser Klarheit, Struktur, bam, eins nach dem anderen. Sehr wie, also ich spreche jetzt in Pauschalisierung, ja. Das heißt natürlich überhaupt nicht, dass es nicht auch andere Männer und andere Frauen gibt oder so, aber ich spreche jetzt auch nicht von Gendern, sondern ich spreche von Energien in dieser Welt. Ja, also Energie in dieser Welt. Und wir haben die Möglichkeit, aber beides in uns zu kultivieren. Und ja, noch einmal einer der Gründe, warum vor allem Männer, weil sie eben weniger, sag ich mal, häufig unter ihren Emotionen leiden oder von ihren Emotionen bestimmt werden, was wir Frauen viel mehr häufig unseren Emotionen, das ist ja auch unsere Stärke, gleichzeitig aber häufig auch unsere Schwäche, ja, dass Männer sehr viel mehr vertikal häufig verbunden sind, also in dieser Präsenz, in dieser Shiva-Präsenz sein können, auch in eine Ruhe gehen können, dass es vielen Männern auch leichter fällt zu meditieren, weil das eher ihrer Natur entspricht, ja, als dieses emotional-zyklische, sind Männer sehr viel stabiler, auch rein biologisch gesehen, hormonell ist das einfach so, ja, dass wir Frauen sehr viel mehr den Schwankungen unserer Hormone, unseres Körpers unterlegen sind, ja, sehr viel zyklischer sind. Das heißt, wir agieren und funktionieren komplett unterschiedlich, kann man sagen. Gleichzeitig haben wir Frauen natürlich auch einen Logos-Anteil, einen Shiva-Anteil, den wir stärken und entwickeln können. Genauso haben Männer einen Shakti, einen Eros-Anteil, den sie stärken und entwickeln können. Aber das ist einer der Gründe, definitiv, warum mehr Männer auch, natürlich auch, ne, das Patriarchat, ganz klar, ja, wo man jetzt auch nochmal einen großen Diskurs drüber führen könnte, was ich jetzt nicht tue, aber natürlich die Herrschaft des Mannes über die letzten Jahrhunderte hinweg, wo einfach der Mann und das männliche Prinzip dominiert hat und Frauen unterdrückt hat, ganz, ganz klar. Ja, das ist einer der Hauptgründe. Und aber auch diese Qualität von Männern in diese, sag ich mal, in diese Präsenz, in diese ja auch Disziplin. Yoga ist ja auch eine Disziplin, reinzugehen und auch eine, ja, wie du schon gesagt hast, eine Härte, eine Disziplinierung, Tapas zu entwickeln. Und sag ich mal, sich nicht von Schwankungen so sehr beeinflussen zu lassen. Ja, das ist auf jeden Fall sehr viel männlicher und sehr männlich geprägt, das Yoga, da hast du 100% recht, weil wir Frauen ja häufig ganz anders funktionieren und eben diesen Rhythmen, diesen Zyklen unseres Körpers viel mehr auch in Anführungsstrichen unterlegen sind und beziehungsweise beeinflusst werden davon. So, und jetzt stellt sich die spannende Frage, wie damit umgehen. Und erst einmal finde ich es wichtig, das erstmal anzuerkennen. Ja, Yoga ist zum großen Teil männlich geprägt. Es gibt sehr viele neue, moderne Strömungen auch, ne, die zum Beispiel auch so Vinyasa Flow, also dieser Flow-Aspekt, der spricht viele Frauen von uns ja sehr viel mehr an, oder Embodied Flow, also alles, was mehr fließt, was, oder auch Yin-Yoga, was mehr mit Hingabe zu tun hat, da fühlen wir uns häufig sehr viel mehr zu Hause. Gleichzeitig geht es auch darum, sich zu fragen, was hat vielleicht auch diese Disziplin Wertvolles für mich und jetzt ganz spezifisch für dich, liebe Yogini, du hast diese Frage gestellt, ja, du fühlst dich offensichtlich zum Hatha-Yoga hingezogen und ich persönlich ja auch, ja, ich gebe Hatha-Yoga weiter, traditionell tantrisches Hatha-Yoga, und wenn wir uns das anschauen, dann kann man sagen, ja, das hat sehr viel mit Disziplin zu tun, mit Struktur, mit Wiederholung, mit Tapas, ja, also mit Feuer, mit Durchsetzung, also auch sich gegen die eigene Schwerkraft durchzusetzen, dran zu bleiben, immer wieder auf die Matte zu gehen, 40 Tage Sadhana. Also es hat sehr viel mit Disziplinierung unseres Körpers und unseres, aber vor allem mit unserem Geist zu tun. Ne? Und ich glaube persönlich, ganz egal, ob wir Mann oder Frau sind, dass wir alle eine Disziplinierung unseres Geistes brauchen. Ja, in einer Welt, die so stark von Veränderungen durchwebt ist, die so viel, ne, so viel Shakti, so viel Eros, Emotion und Veränderung, die ganze Zeit auf dieser horizontalen Ebene, brauchen wir ganz, ganz dringend, wir alle, ganz egal ob Mann oder Frau, eine Praxis, um zu lernen, unseren Geist zu beruhigen und zu stabilisieren, unseren Körper zu stabilisieren. Und dazu ist Hatha-Yoga natürlich ganz wunderbar, weil wir lernen, länger zu halten. Wir lernen nicht wegzugehen. Wir lernen nicht, dem nächsten Impuls zu folgen. Bam, rein in den Flow. Zack, zack, geile Musik. Was diese Emotionen, diese Wechselhaftigkeit noch mehr unterstützt. Ja, und da darf sich jeder von uns sich fragen, was brauche ich denn mehr? Brauche ich noch mehr Fluss? Brauche ich noch mehr Emotionalität? Brauche ich noch mehr Aufwirbeln meiner Emotionen? Oder brauche ich viel mehr Stabilität und dieses Stärken meines Shiva-Aspekts, meiner Struktur, meiner Klarheit, meiner Stabilität? Ja? Und ich glaube, dass es vielen Frauen, ja, ich nehme mich selbst mit rein, sonst wäre ich auch nicht beim Hatha-Yoga, sehr gut tut, auch ihren Shiva-Aspekt zu stärken. Ja? Auch ihren Shiva-Aspekt zu stärken, ihre Ruhe, ihre Stabilität, ihre Klarheit. Und das hat jetzt hier nichts mit Mann und Frau sein zu tun. Genau, das ist das eine. Und gleichzeitig, und ich finde, hier geht es ganz viel darum, nicht schwarz-weiß zu denken, gleichzeitig mein zyklisches Wesen zu ehren und in Kontakt mit meinem Zyklus zu sein, mit meinem Frausein zu sein. Ja, das heißt, wirklich individuell zu schauen, okay, ich habe heute meine Periode, vielleicht habe ich sogar 5, 6, 7 Tage meine Periode. Ja, das ist jetzt sehr unterschiedlich von Frau zu Frau. Und besonders die ersten 2, 3 Tage, wenn wir unsere Blutung haben, besonders liebevoll mit uns zu sein, da brauchen wir Ruhe, da brauchen wir eher Yin-Yoga, wenn überhaupt Yoga, eher Meditation, innere Einkehr, Ruhe. Nährend, einen leckeren Kakao trinken, dunkle Schokolade, warmes Essen, warme Suppe. Also da eher Selbstfürsorge in den Fokus zu rücken und vielleicht eine sanfte Yin-Yoga-Praxis und dann nicht rigide zu sein und zu sagen, ich muss jetzt aber meine 40 Tage Sadhana praktizieren. Sondern nein, ich darf die anpassen. Und an diesen Tagen mache ich zum Beispiel Yin-Yoga oder mache einfach nur 1, 2 Haltungen am Boden oder was Restauratives. Ich liege über dem Bolster und ich meditiere und atme. Ja, also und schreibe vielleicht. Ja, die Zeit rund um unsere Periode ist eine wundervolle, sehr spirituelle Zeit, wo wir sehr angebunden sind, auch Informationen von unserem höheren Bewusstsein zu empfangen. Ich nutze diese Zeit eher so. Ja, also es geht für mich. Und ich sehe das auch so nicht um entweder oder. Ja, also ich kann sehr wohl auf dem tantrischen, traditionellen Hatha-Yoga-Weg sein, mich einer 40-Tage-Sadhana verschreiben und sagen, das ist meine Praxis. Und ich passe sie aber gleichzeitig auch individuell an in Momenten wie zum Beispiel, ja, wenn ich meine Periode habe. Oder aber, ich habe das vorhin auch schon gesagt, ne, ich habe ein kleines Kind zu Hause. Okay, ich habe heute Nacht wieder nicht geschlafen. nein, ich kann nicht aufstehen jetzt und eine Stunde Sadhana machen. Okay, ich passe das an, heute muss ich vielleicht ausfallen, dafür habe ich vielleicht morgen wieder mehr Zeit dafür. Ja, also dranbleiben an meiner Praxis und gleichzeitig rezeptiv zu sein zu den Bedürfnissen meines Körpers und auch zu dem, was das Leben gerade von mir verlangt. Es bringt ja nichts, mich durchzupeitschen durch das Leben. Und ich finde, es geht immer wieder um die Balance. Ja, die Balance zu finden zwischen Tapas, Disziplin, Struktur, Klarheit, Ausrichtung und sensibel, feinfühlig auf meine Bedürfnisse, die Bedürfnisse meines Körpers, meine Emotionen einzugehen. Ja, ohne davon weggeschwemmt zu werden. Ja, das ist auch das, was ich vorhin gesagt habe. Sich nicht immer zu fragen, wie fühle ich mich denn heute? Habe ich denn heute Lust? Es geht um die Balance. Habe ich denn heute Lust zum Praktizieren? Da kommt häufig vielleicht die Antwort, nein, ich habe keine Lust zu praktizieren. Aber auf diese Stimme, auf den inneren Schweinehund müssen wir ja nicht unbedingt hören, oder? Wenn unser Kind sagt, ich möchte jeden Tag Cola trinken, müssen wir dieser Lust auch nicht nachgeben. Ja, ihr wisst, was ich meine. Oder uns selbst. Ja, wenn wir jeden Tag sagen, ich habe jeden Tag Bock, Cola zu trinken, geben wir ja auch nicht immer nach, oder? Also, da zu lernen, die Balance zu finden zwischen, okay, heute habe ich meine Periode, ich bin lieb mit mir, ich habe Corona, natürlich peitsche ich mich nicht auf meine Matte, ich habe Erkältung. Es ist besonders, ich habe eine anstrengende Arbeitsphase, ich habe gerade ein anstrengendes Arbeitsprojekt. Ich bin sanfter mit mir. Heute gibt es nur 10 Minuten Meditation statt einer Stunde Asana mit Meditation und Pranayama. Also immer wieder auch zu schauen und dann, okay, ich habe dann wieder mehr Zeit zu praktizieren. Und es macht auch nicht in jeder Lebensphase, muss ich sagen, Sinn, eine 40-Tages-Sadhana zu machen. Das macht wirklich nur Sinn. Also zum Beispiel jetzt gerade in meiner persönlichen Lebensphase macht das gar keinen Sinn, ja, weil meine Nächte immer noch so schlecht sind, dass ich es auf gar keinen Fall schaffe, morgens irgendwie um sieben da auf der Matte zu stehen. Ne? Ich praktiziere schon regelmäßig, aber ich schaffe es nicht jeden Tag. Und da bin ich auch nicht und stehe auch nicht mit der Peitsche hinter mir und sage, ah, du hast mal wieder jetzt hier einen Tag ausgelassen. Ne? Sondern da liebevoll mit mir zu sein, zu sagen, hey, ich habe ein kleines Baby, ich gebe mein Bestes. So, ja, ich praktiziere vielleicht anders, ja, wie ich vorhin auch gesagt habe, anders heute Achtsamkeit, bin anders auf der Matte, im Leben auf der Matte und komme aber immer wieder zurück. Ja, also immer auch zu gucken, wann macht das wirklich Sinn, jetzt mal so eine 40-Tages-Sadhana zu machen und wann in deinem Leben macht das einfach keinen Sinn? Was brauchst du gerade wirklich? Ja? Geht es vielleicht eher für dich darum, zu sagen, hey, ich brauche eigentlich Zeit für Yin-Yoga und ein bisschen Journaling für mich, auch am Morgen. Ja, wirklich, ne, außer du hast sowieso schon viel Kaffee in deiner Konstitution, dann würde ich es nicht empfehlen. Aber für manche, die viel Wasser haben oder Pitta, kann es wirklich auch sehr heilsam sein, zu sagen, hey, ich fühle mich gerade erschöpft. Bei mir geht gerade nur Yin-Yoga und ein bisschen Journaling und das tut mir gut. Ja, einfach zu gucken, was brauchst du, um in die Balance zu kommen, liebevoll mit dir zu sein. Und da empfehle ich einfach wirklich komplett, sich vom Schwarz-Weiß-Denken zu verabschieden und immer wieder individuell dich zu fragen, was brauchst du gerade wirklich, was sind deine Bedürfnisse und gleichzeitig, ja, also Shiva Shakti in dir zu balancieren, gleichzeitig beim Tapas dran zu bleiben, immer wieder zu sagen, okay, ja, und es gibt vielleicht Phasen, wo das auch richtig gut funktioniert, wo du sagst, ich mache jetzt mal eine 40-Tages-Sadhana und ziehe das jetzt durch. Und dann gibt es Phasen, wo das nicht so gut in meinem Leben passt. Und dann adaptiere ich. Ja? Ich finde, es geht immer wieder darum, neu zu adaptieren und immer wieder zurückzukommen. Und eine gute Balance zu finden von diesen beiden Aspekten in uns. Und ich hoffe einfach sehr, ja, dass dir das geholfen hat, dass auch anderen von euch das geholfen hat. Dieses Gespräch, ja, über heute ging es sehr, sehr viel um eigene Praxis, um Weiblichkeit, um Frau sein, um Mama sein. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wünsche mir einfach sehr für uns Frauen, für Männer natürlich auch, dass wir sensibel, liebevoll hinspüren, was wir brauchen. Und ich glaube, wenn wir in Kontakt sind mit unserem Körper, spüren wir das ganz genau. Ne? So zum Beispiel, dass einfach während der Periode Kapalabhati, alles, was mit Bauchdruck zu tun hat, mit Uddiyana-Bandha einfach nicht gut tut, ja. Weil die Energie soll ja abfließen. Das ist ja ein Reinigungsprozess, die Periode. Auch sich auf den Kopf zu stellen, finde ich, macht wenig Sinn, wenn es darum geht, loszulassen, abfließen zu lassen, die Energie und nicht umzudrehen. Das macht Sinn, wenn wir wirklich mit unserem Körper in Verbindung sind und genauso, wenn wir schwanger sind, dann merken wir eigentlich, hey, irgendwie so Sit-Ups mache ich auf gar keinen Fall oder Drehungen oder irgendwelche Übungen auf dem Bauch, ne? So, das macht einfach Sinn und ich wünsche mir einfach sehr, und das passiert natürlich, indem wir Yoga praktizieren, dass wir ein besseres Körpergefühl entwickeln und dann auch ganz genau wissen, was uns gut tut. Ihr Lieben, es war wundervoll mit euch. Vielen, vielen Dank für eure tollen Fragen. Ich könnte noch stundenlang mit euch weiterreden und ich würde sehr gerne eine Folge 2 und vielleicht sogar Folge 3 von Ask Me Anything machen. Das heißt, wenn du jetzt eine Frage hast, ja, also das kann zum Thema Yoga sein, zu meinem persönlichen Leben, zu etwas, was dich gerade umtreibt in deinem Leben, dann stell mir gerne diese Frage, schick sie mir. Und viele haben mich gefragt, wie geht denn das? Ja, du hast garantiert eine Sprachmemo auf deinem Handy. Und sonst, wenn du keine hast, dann leih dir ein Handy. Einfach eine Sprachmemo aufnehmen und dann kannst du auf Teilen gehen und dann schickst du mir die per E-Mail an office@wanderbadwal.com. office@wanderbadwal.com. Schickst mir deine Frage und vielleicht hörst du ja deine Stimme in meinem nächsten Podcast von Ask Me Anything. Vielen Dank, ihr Lieben. Es war mir eine große Freude. Fühlt euch umarmt. Ich schicke euch ganz viel Liebe. Seid lieb zu euch. Nehmt euch Zeit für eure Praxis. Seid euch so wichtig. Und ich freue mich auf nächste Woche. Ganz viel Liebe zu euch. Namaste. Bist du eigentlich schon Teil meiner Community? Falls nicht, dann lohnt es sich, dich jetzt in meinen monatlichen Newsletter einzutragen. Da bekommst du ganz versprochen keinen nervigen Spam von mir, sondern nur einen hochwertigen Newsletter einmal im Monat mit einer persönlichen Love Note von mir, mit kostenlosen Yoga-Meditationsvideos. Du wirst über die neuesten Podcast-Folgen informiert und erfährst als einer oder einer der Ersten von meinen anstehenden Yoga-Trainings, Retreats oder Workshops. Es lohnt sich also. Du kannst dich eintragen unter wanderbadwal.com. Du findest den Link auch nochmal hier in den Shownotes. Ich freue mich auf dich.